Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.
Amen.
Der Scout war von seinem Pferd abgestiegen und kniete am Boden. Er betrachtete genau die aufgewühlte Erde, bevor er anfing zu reden. Circa 50 Reiter. Sie kamen von den Bergen, wie wir. Er zeigte über seine rechte Schulter zurück in die Richtung, aus der sie selbst gekommen war. Dann drehte er sich über die linke Schulter. Von dort kamen noch einmal etwa 20 Reiter. Und hier mussten sie sich entscheiden, ob sie weiter nach Bilton oder nach Sherrytown reiten wollen. Sie sind nach Bilton geritten. Etwas anderes kommt da weit und breit nicht. Kein gutes Zeichen. Die Rauchzeichen, die wir gestern gesehen haben, sagen, dass die Korps auf dem Kriegspfad sind. In Sherrytown, da ist die Kavallerie stationiert. Aber Bilton, das ist ein kleines Dorf. Ziemlich schutzlos. Sind es vielleicht selbst Truppen der Kavallerie gewesen, die nach Bilton geritten sind, um das Dorf zu schützen? Gab einer der Offiziere zu bedenken. Nein, sagte der Scout, es sind unbeschlagene Pferde, das sieht man. Die Spuren sind frisch, vielleicht 2 Stunden alt. Wenn wir uns vereinen, können wir das Dorf vielleicht noch retten. Liebe Gemeinde, es ist, glaube ich, offensichtlich, dass ich als Jugendlicher gerne Western geguckt und auch gelesen habe, insbesondere mit Vorliebe historische Jugendromane, möglichst über Indianer. Die Scouts, die Pathfinders, die Pfadfinder, die haben mich immer besonders beeindruckt, denn was die aus scheinbar den unscheinbarsten Spuren alles herauslesen konnten, beeindruckt. Spuren sind schon eine interessante Sache. Man sieht immer eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil. Man kann doch Antwort auf manche Frage bekommen, wenn man aufmerksam genug ist und nicht über diese kleinen Zeichen hinweggeht. Woher? Wohin? Wer? Und warum? Manche Spuren sind schon ganz verblasst und man muss sehr genau hinsehen, um überhaupt etwas zu entdecken. Und andere Spuren haben sich tief eingegraben und man wird sie gar nicht mehr los und kann sie nicht übersehen. Heute also in diesem Gottesdienst Eröffnung der Friedensdekade. Das ist der Sonntag, wo viele Christen zusammenkommen, um bis zum Buß- und Bettag für den Frieden zu beten und sich Gedanken zu machen, auch Anstöße zu geben, wie wir für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung auch beitragen können. Und jedes Jahr, so ein knappes Jahr vor der Friedensdekade, kommt eine Kommission zusammen und macht sich Gedanken, welches Thema ist denn das nächste Mal dran? Was könnte aktuell und ja so sein, dass es wirklich auch den, ja, das trifft, was gerade dran ist. Um Spuren geht es dieses Jahr. 2016 geht es um Kriegsspuren. Und ich habe selten bei einem Thema der Friedensdekade so viel persönliche Reaktionen persönlicher Betroffenheit erlebt, wie bei diesem Thema in diesem Jahr. Und zwar von ganz unterschiedlichen Leuten, von Leuten unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichsten Alters und auch unterschiedlichster Lebenssituationen, in denen sie gerade drinstehen. Du sitzt jetzt gerade so alleine. Vielleicht musst du dich kurz mal bewegen. Ich bitte, dass wir uns einander mal ganz kurz zuwenden, zu zweit, zu dritt, immer 1-2 Minuten austauschen. Was kommt uns in den Sinn? Genau, da ist schon Bewegung drin, sehr gut. Was kommt uns in den Sinn, wenn wir das hören? Kriegsspuren. Woran denken wir? Vielen Dank. Ich glaube, wir könnten und müssten viel, viel länger darüber reden und vielleicht haben wir in der einen oder anderen Situation in den nächsten 10 Tagen auch Gelegenheit, das nochmal zu tun. Zum Beispiel beim Mütterkreis oder an anderen Stellen, bei den Friedensgebeten. Ich selber, also ich habe gesehen, es war ganz, ganz viel Gespräch jetzt da, weiß nicht, ob einige sich nicht getraut haben, aber ist denn irgendjemand überhaupt keine Assoziation, kein Gedanke gekommen? Gibt es da jemanden, der gesagt hat, ich habe da überhaupt nichts mit anfangen können, nichts mit verbundenen Kriegsspuren? Das habe ich mir gedacht. Ich bin nämlich ein Friedenskind. Ich habe selbst mit über 50 Jahren mittlerweile keinen Krieg erlebt, Gott sei Dank. Ich habe nicht einmal eine kriegerische Auseinandersetzung erlebt. Ich habe nicht einmal Gewalt in dem Sinne, dass es mich zerstören wollte. Gut, in der Schule wurde ich mal verprügelt, aber das war nicht so schlimm. Jedenfalls im Nachhinein nicht. Ich bin ein Friedenskind und doch als ich zur Schule kam, da war der Krieg gerade mal 25, 30 Jahre vorbei. Und wenn ich zur Schule ging, dann erinnere ich mich daran, dass an manchen Stellen auf dem Schulweg noch die Ruinen standen. Man sagte mir, ja, diese Häuser, die sind im Krieg von den Bomben kaputt gemacht worden und da darfst du nicht rein, das ist ganz gefährlich für dich, da kann was einfallen. Und ich erinnere mich an meine Lehrer, meistens junge, selbst aus der Nachkriegsgeneration, aber einige waren doch dabei. Der Erdkunde- und Geschichtslehrer zum Beispiel mit seiner Beinprothese und mit dem Pflaster auf der Nase, die kein Nasenbein mehr hatte. Spuren des Krieges an seinem Leib, für uns alle sichtbar. Und der Religionslehrer, dem man das nicht ansah, der aber auch noch an den Wunden des Krieges litt und der ganz viel zu erzählen hatte, beeindruckend, wirklich auch so, dass es mich tief beeindruckt und geprägt hat. Meine Oma, die erzählt hat, wie das war im Krieg und auf der Flucht und die schweren Nachkriegsjahre des Neuanfangs. Und dann war da schließlich noch diese Kirche mitten in der City West-Berlins, wo ich groß geworden war, wo ich von Kindheit an war und wo ich 12 Jahre lang dann gearbeitet habe, der Hohe Zahn, die Kaiserinnen-Gedächtniskirche, als ein Zeichen, ganz bewusst Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gelassen, als ein Zeichen des Mahnens der Erinnerung, nie wieder Krieg, sieht, wie wichtig Vergebung und Versöhnung ist, damit Neuanfänge und Frieden möglich sind. Und wie wichtig auch Gebet ist, ein Ort des Gebets jeden Freitag um 13 Uhr in der Weltgemeinschaft, der Nagelkreuzgemeinschaft, Friedens- und Versöhnungsgebet, 13 Uhr. Und heute weiß ich, keine Familie, keine, in der es nicht irgendwelche Spuren gibt des Krieges, die auch immer wieder an irgendeiner Stelle sich bemerkbar machen und zum Vorschein kommen. Und dann natürlich keine Spuren aus längst vergangenen Tagen, sondern brandaktuell Hunderttausende, die vor Krieg, Zerstörung, Hass und Gewalt fliehen. Flüchtlinge auch in unserer Stadt, in unserer Region. Und von den katholischen Geschwistern sagte eine Frau in einem Gespräch in der Vorbereitung auf die Friedensdekade, Kriegsspuren, das sind für mich eben auch die Flüchtlinge. Bei uns als Zeichen des Krieges, der gerade anderswo tobt. Und die tragen wiederum Zeichen des Krieges an sich. Und dann immer wieder diese Sprüche, diese Propaganda gegen die Flüchtlinge. Das ist auch eine Spur, sagt sie, eine gefährliche. Denn diese Spur kann auch wieder zu neuer Gewalt, zu neuem Hass, zu neuem Krieg führen. Ich höre das und denke, ja, sie hat recht. Sprüche sind auch Spuren. Sie verraten, woher Leute kommen, oder muss man besser sagen, sie verraten, wovon Menschen ausgehen. Und oft genug liegt auch auf der Hand, wohin das führt, wenn es nicht nur bei den Sprüchen bleibt. Und wie ist das gelaufen? In der Geschichte unseres Volkes. Wie läuft das in der Welt heute immer und immer wieder mit der Radikalisierung von Menschen? Vor den Sprüchen? Vor den Worten waren Gedanken. Daraus kommen die Worte. Aus den Worten werden dann oft genug eben auch Taten, wenn es sich ergibt. Und manchmal gibt es sich. Harmlose Schmierereien, wie vorgestern auf dem Asphalt in der Seestraße, Hakenkreuze. Gibt es das überhaupt? Harmlose Schmierereien, harmlose Hakenkreuze? Gibt es das, harmlose Pöbeleien oder gar harmlose Übergriffe? Harmlos brennende Flüchtlingsheime? Solche Sprüche, solche Pöbeleien, solche Übergriffe ziehen Kreise und haben Folgen und verfolgen früher oder später auch ganz konkrete Ziele, die schon in den Gedanken, wenn nicht vorhanden, doch mit angelegt waren. Und jetzt kann man natürlich sagen, Gedanken, Worte, Sprüche, Taten, Übergriffe, dramatisiere ich das nicht, wenn ich so eine Kette überhaupt aufmache? Nur mal ein paar von diesen Sprüchen. Vielleicht kennen Sie die irgendwo. Ja, ich habe die nicht von ungefähr. Bringe Gott zu Beweise deiner Hingabe, damit er sieht, wie ernst du es meinst. Du wirst reich gelohnt werden im Paradies. Radikalisierte oder radikalisierende Attentäter haben ihre eigene Sprache. Aber auch rechtsradikale Vertreter unter uns. Deutschland in Deutschland, bitteschön. Die haben hier nichts zu suchen, die Ausländer, die haben zu gehen. Und wenn wir dafür sorgen müssen, dass sie gehen, wenn es die Regierung nicht tut. Gedanken und Sprüche kommen aber auch ganz anders daher, viel harmloser. Und da haben wir wieder dieses Wort. Jung, lass die Not der Welt nicht zu nah an dich heran. Halte sie dir auf jeden Fall vom Leib. Die ganze Sache ist wie eine ansteckende Krankheit. Jeder ist sich schließlich selbst der Nächste, weißt du? Außerdem, wenn jeder für sich selber sorgt, ist doch für jeden gesorgt, oder? Nein, jetzt mal im Ernst. Der Stärkere gewinnt nun einmal in dieser Welt. Fressen und gefressen werden, das ist der Lauf der Welt. Und wenn du andere nicht kaputt machst, die was gegen dich haben, dann machen sie dich irgendwann kaputt. Schwäche, Junge, kannst du dir in dieser Welt nicht leisten. Das habe ich jetzt so ein bisschen als Karikatur vorgetragen, aber ich kenne diese Sprüche. Ich habe sie immer mal wieder irgendwo gehört. Und sehe dann eben auch Bilder von brennenden Flüchtlingsheimen oder wie gerade mal in der dritten Halbzeit oder auch irgendwo auf einem Platz, auf dem U-Bahnhof, auf jemand, der am Boden liegt, weiter eingetreten wird. Wissen Sie, wie ich auf diese Sprüche gekommen bin, die ich jetzt eben da in diese Rede gekleidet habe? Ich habe sie durch Jesus bekommen. Also nicht, dass er sie gesagt hat. Er hat das nicht gesagt. Er hat ihnen widersprochen. Und ich habe für mich mal, als ich die Bergpredigt gelesen habe, jetzt die Seligpreisung gelesen habe, die wir als Evangelium und Predigtext gehört haben, ich habe mir überlegt, wogegen widerspricht Jesus denn mit dem, was er sagt? Wo spricht er es denn hinein, in welche Situation, in welche Gedanken, in welche Worte, in welche Taten und Situationen? Was hält Jesus einer Welt entgegen, in der es zu jeder Zeit an allen Orten Kriegsspuren gibt und Übersehbar? Nicht schön zu reden, nicht wegzureden. Und was sind die Schlüsse, die man seiner Meinung nach, um Gottes Willen daraus zu ziehen hat? Um Gottes Willen? Eben wieder deswegen, weil durch Jesus von Gott das zu uns rüberkommt, was die Gedanken Gottes für uns Menschen und seine Welt sind. Was er für eine Meinung hat und welche Schlüsse wir daraus ziehen sollen, um Gottes Willen. Und Jesus sagt nicht, selig sind, die Gott beeindrucken wollen, sondern selig sind die, die begriffen haben, dass sie mit leeren Händen vor Gott stehen, dass sie nichts zu bieten haben. Die ihm aber diese Hände entgegenstrecken und sagen, nimm bitte das, was da an Irrtum, an Schuld, an allem Möglichen ist, auch an Ratlosigkeit, nimm es bitte raus und dann fülle mir die Hände, damit ich leben kann, aus deiner Sicht, aus deiner Kraft, aus deiner Liebe. Jesus sagt, solchen Menschen gehört das Himmelreich. Und nicht denen, die sich selber in die Luft jagen oder andere unterdrücken im Namen Gottes. Oder sonst wie gegen andere vorgehen. Er sagt, selig sind nicht die, die das Leid der Welt sich vom Leib halten damit sie sich selber ja nicht trifft. Sondern selig sind sie an der Welt der Not leiden, entweder selber leiden oder mitleiden, denn Gott wird sie trösten. Selig sind nicht die, die mit Stärke und mit Härte überwinden, sich im Überlebenskampf behaupten können, sondern selig sind die, die von Herzen freundlich sind. Selig sind nicht die, die wissen, wie man ihre Schiffchen ins Trockene bringt und wie man für sich und seine eigenen Leute gut sorgen kann, sondern selig sind die, die ein Herz für andere haben und die wirklich hungert und dürstet, bis dahin, dass es wehtut, nach Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, die danach sehen, dass auch andere zu ihrem Recht kommen und zu dem kommen, was sie brauchen, um leben zu können. Sie selbst werden Barmherzigkeit erfahren und sie werden satt werden. So schmerzhaft wie, so ungestillt dieser Hunger, dieser Durst jetzt oftmals noch ist. Selig sind die Frieden stiften, die Frieden machen, die Frieden halten und nicht die, die mit dem rechten Stärken andere unterdrücken, vertreiben, klein halten. Denn Gottes Kinder sind sie, die Frieden stiften. Sie kommen von Gott her, sie gehen auf Gott zu und sie leben als Schwestern und Brüder Jesu Christi in dieser Welt. Selig sind sogar die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Und garantiert nicht, die in der Lage sind, andere zu verfolgen und es dann auch tun, dafür wird Gott sorgen. Sprüche Jesu, nur Sprüche. Oder eben auch Worte, die aus Gedanken herausgeboren sind, aus Gedanken Gottes herausgeboren sind, über diese Welt und für unsere Zukunft. Geboren aus Gedanken Gottes darüber, was Zukunft hat und was sich am Ende durchsetzen wird. Seligpreisungen, nur Sprüche. Sie haben sie übrigens auch abgedruckt unter der Nummer 760 in Ihrem Gesangbuch, wenn Sie nochmal nachlesen wollen. Aus diesen Gedanken und Wörtern Jesu wurden Taten. Taten, die Menschen ganz konkret in ihrer Lebenssituation gerettet haben und sie nicht zugrunde gegangen sind. Worte und Taten, die von der Krippe bis zum Kreuz, von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt zeigen, wie weit diese Liebe Gottes geht, die hinter all dem steht, was Jesus von Gott zu uns rüberbringt und sagt und tut. Und welche Ziele Gott mit uns und mit dieser Welt verfolgt und wohin das führt, wenn wir seinen Spuren folgen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir seine Spuren fest. Wir haben Gottes Spuren festgestellt. Auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme mitten in der kalten Welt. Hoffnung, die wir fast vergaßen. Wir könnten dieses Lied jetzt noch einmal singen. Noch einmal, Spuren sind schon eine ganz besondere Sache. Man sieht nur einen ganz kleinen Teil und kann doch eine Antwort auf manche Frage bekommen, wenn man aufmerksam genug ist und sie nicht übergeht. Wenn man ihnen folgt. Ja, die Welt, sie ist voller Kriegsspuren, damals und heute nach wie vor. Aber diese Welt ist nicht von Gott sich selber überlassen. Die Frage ist, ob wem das glauben. Und seine Spuren festzustellen, zu verfolgen, darum wird es immer wieder gehen, für uns. Auch hier und heute. Genau hinzusehen. Genau hinzuhören. In seinem Wort nachzulesen. Seine Spuren, woher kommen sie? Wohin führen sie? Wer spricht hier zu uns und warum? Nein, das ist der Schöpfer, der Ewige, der uns begegnet in Jesus und der sich nach uns sehnt und Heil und Frieden für die Welt will. Der selbst am Kreuz noch Vergebung und Versöhnung fast erfleht, dass wir sie endlich annehmen. Und der es sich leistet, schwach zu sein, damit wir uns nicht selbst und gegenseitig zerstören. Wisst ihr, was ich gerne sein möchte? Ein Scout Gottes in dieser Welt, der sich in der aufgewühlten Erde hinkniet und guckt, was steckt denn da drin an Spuren, was ist denn auch schon längst geschehen und im Gange, damit Gott diese Welt auch rettet. Gott hat angefangen. Und er wird nicht aufhören, er wird nicht aufgeben, seine Sache auch zum Ziel zu führen. Und er hat eben auch den Wunsch, in unserem Leben Spuren zu hinterlassen. Ich möchte, dass er seine Geschichte mit mir und in meinem Leben und durch mich in dieser Welt weiterschreibt. Und deswegen möchte ich seine Spuren nachgehen und sie erkennen und verfolgen. Und wer diese Spuren entdeckt, der wird gar nicht anders können, als wie die Bergpredigt anfängt, zu erkennen, ich habe herzlich wenig zu bieten, eine Menge Ratlosigkeit, eine Menge Schwäche, auch eine Menge Irrtümer selber. Aber ich strecke diese Hände im Gebet zu Gott aus und bitte vergib, bitte hilf. Und wir haben im 1. Timotheusbrief gehört, dass es nicht nur unsere Aufgabe ist, für uns zu beten und für unsere Lieben, sondern auch für unsere Obrigkeit und die Obrigkeiten dieser Welt. Und das wollen wir tun in diesen Tagen der Friedensdekade, ganz bewusst und ganz konzentriert. Heute, morgen bis zum Buß- und Bettag, an jedem Tag in einer Form wenigstens. Und dazu sind wir eingeladen. Zu bitten, Herr, füll uns die Hände, damit Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung deiner Schöpfung in dieser Welt möglich ist. Auch bei uns und durch uns und in der Welt. Vielleicht ist die Friedensdekade so etwas wie die Kaiserinnengedächtniskirche in der City West von Berlin. Nicht ein Ort, sondern eine Zeit des Gebetes, des Mahnens, nie wieder Krieg. Seht, wie wichtig Versöhnung und Vergebung ist, aber eben auch Gebet. Nicht nur für uns, sondern für den Frieden in der Welt, für Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Jesus Christus, der unser Friede ist.